Ja, hallo Supriya.
Hi Devasito.
Sei gegrüßt zum Interview.
Ich grüße dich auch.
Ja, ich glaube, es ist Jahre her, dass ich dich interviewt habe. Würdest du noch von einer Entwicklung bei dir sprechen? Also verändern sich Sachen, vertiefen sich Sachen, wird die Stille stiller oder was kannst du sagen?
Also natürlich gibt es Entwicklung des Individuums natürlich. Es gibt ein scheinbares Voranschreiten. Wohin weiß ich nicht. Und ob es auch ein Voranschreiten ist, kann ich nicht sagen. Ich kann eigentlich dann nur im Moment immer nur sehen, was gerade ist. Und ich müsste dann aus der Vergangenheit etwas herholen, das nebeneinander stellen und vergleichen. Das ist in Ordnung. Ob das eine Entwicklung ist, die Frage ist dann immer, wohin? Und also bei einer Blume ist es ja so, da ist eine Knospe und sie entwickelt sich, blüht, duftet und vergeht wieder und stirbt wieder. Bei Menschen ist es wohl ähnlich. Also klar, da ist Geburt, Leben und Tod. Aber das, was still ist, hat keine Entwicklung. Das hat kein Voranschreiten, das hat keinen Prozess. Das ist immer gleich. Aus diesem heraus kann Entwicklung gesehen werden oder Veränderung oder aber auch dann immer nur im Vergleich. Ja.
Macht es eigentlich überhaupt Sinn, sich über Entwicklung oder Veränderung Gedanken zu machen? Also es ist ja immer das, was ist. Ist es immer nur der Kopf, der da gliedert und.
Ja. Also eine Blume macht sich ja auch keine Gedanken, sondern da ist ein Same, der geht auf, blüht und vergeht, ohne dass ein Gedanke notwendig ist. Und bei uns scheint es, bei den Menschen scheint es so angelegt zu sein, das zu reflektieren, sich darüber Gedanken zu machen, es zu beobachten, zu hinterfragen, zu vergleichen. Aber eigentlich geht es alles auch ohne.
Also in Bezug auf praktische Sachen, das praktische Leben ist der Verstand ja sehr, sehr nützlich. Ne? Also der Mensch wäre nicht der Mensch, wie er jetzt ist, wenn er das nicht könnte. Aber in Bezug auf das Leben selber macht es eigentlich keinen Sinn.
Also, ja, es ist wohl immer wieder, dass der Mensch gerne einen Sinn hat oder einen Sinn sucht und ihm also dazu sagen, es hat alles gar keinen Sinn. Ja? Der Sinn ist auch nur wieder vom Verstand, der den Dingen einen Sinn geben möchte. Warum? Weil er es kontrollieren, beherrschen möchte. Aber so für mich stellt sich gar nicht mehr so, was für einen Sinn macht es. Ich habe gar keine Lust mehr danach zu schauen, sondern es lenkt mich ab vom Hier und Jetzt. Es ist eine Beschäftigung. Und jede Beschäftigung ist ein Wegführen von dem, was jetzt gerade hier ist. Deswegen, für mich stellt sich so die Sinnfrage gar nicht. Sondern es lebt sich und es entwickelt sich aus dem Jetzt heraus. Es zeigt sich von alleine, ohne dass ich dem einen Sinn geben muss.
Das Leben spielt einfach und macht die Erfahrung durch die verschiedenen Formen,
ja.
Eben auch durch die menschliche Form.
Ja. Scheinbar liebt es das oder irgendetwas scheint es zu lieben, sonst wäre es nicht in dieser Vielfalt und in diesem Unermesslichen, ja, was wir gar nicht alles aufnehmen könnten.
Ich habe eine Frage zu etwas, was mich auch persönlich beschäftigt, und zwar Ablehnung. Also früher in meinem Leben war Ablehnung schon mal ein Thema, Ablehnung, die ich von anderen mitbekommen habe, was mir immer schwer gefallen ist, mit umzugehen. Und heutzutage ist es ein bisschen so, dass ich manchmal merke, wie Ablehnung bei mir hochkommt gegen Menschen, die mir nichts getan haben, denen ich einfach nur begegne und die mir nicht gefallen oder die irgendwie, wo es sich nicht stimmig anfühlt oder unangenehm der Kontakt oder die Gemeinschaft. Also es können auch ganz fremde Menschen sein, Sportstudio oder was weiß ich, wo man ja nicht direkt was ja, zu tun hat, aber ein bisschen schon, wenn man ein Gerät da nebeneinander hat, wo man ist oder so. Ja, und was vor allen Dingen dann ist so ein Widerwillen gegen die Ablehnung. Da sage ich, ja, wieso muss der mir oder die mir jetzt so unsympathisch sein? Das soll, oder irgendwie schon irgendwie auch der Hintergedanke, das sollte einfach nicht sein. Was kannst du mir dazu sagen?
Also, dass so etwas passiert, Ablehnung, Freude über etwas oder etwas nicht wollen oder sich gegen etwas stellen, das ist eigentlich ja was ganz Normales und eigentlich auch nichts, worunter man leiden müsste, wenn dieses Nein oder diese Ablehnung, die ich gegen einen Menschen, vielleicht ist es noch nicht mal gegen einen Menschen im Gesamten, vielleicht ist es auch nur eine Ablehnung gegen, ich will gerade die Situation nicht oder ich brauche mehr Abstand, ich möchte mehr Distanz oder das ist scheinbar etwas, was tagtäglich und ganz normal ist, was immer wieder passiert. Das Ding ist dann eben nur, wenn du es nicht möchtest und weil aus einem spirituellen Verständnis darf es nicht mehr sein, ich darf ja keine Menschen mehr ablehnen, sonst bin ich noch nicht so weit. Das war ja. Dass das eigentlich nicht notwendig ist, sondern wenn Ablehnung gegen etwas ist, passiert ja in dir, in deinem System etwas. Und du kannst diese Projektion auch wieder zurücknehmen, die du gegen einen Menschen oder gegen eine Situation hast, sondern in dir wahrnehmen, was ist da gerade für ein Gefühl? Es ist meistens nicht der Mensch, gegen den man eine Ablehnung hat, sondern dieser Mensch löst ein Gefühl in dir aus. Warum auch immer. Und sich dann diesem Gefühl zu stellen, ist es Schmerz, ist es etwas Kollektives, ist es etwas, was in dir schon länger verborgen ist, wird etwas reaktiviert, was vielleicht aus frühester Erfahrung da ist, aber spielt eigentlich keine Rolle, sondern das, was im Moment jetzt da ist, welches Gefühl sich einstellt, wenn du sagst, ich lehne diesen Menschen oder diese Situation ab, ich will es nicht, da ist ein Nein, um dann damit zu sein.
Was meintest du mit kollektiven Ansatz dafür oder Ursprung? Oder?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich damit beginne, mich meinem ureigenen Schmerz zu stellen. Das heißt Schmerz, der schon vielleicht sehr früh in der Kindheit entstanden ist, was wir alle ja erfahren haben. Verlassen sein, nicht gehört, nicht gesehen, nicht wahrgenommen zu werden, dann ist das Reaktivieren der Gefühle, die in jeder Körperzelle verankert sind. Und das Befreien dieser Gefühle kann auch so ein, ja, kann den Prozess der Reinigung bewirken, ja? Dass man durch diesen frühen Schmerz hindurchgehen kann. Und ich möchte sogar sagen, wenn du noch tiefer gehst, ist es nicht nur persönlicher Schmerz, sondern ist es ein kollektiver Schmerz? Ist es vielleicht der Schmerz der ganzen Menschheitsgeschichte? Der Schmerz, dass wir uns vergessen haben, dass wir uns verlassen haben, dass wir uns verbogen haben, dass wir uns haben einschüchtern lassen, dass wir programmiert worden sind, dass wir einfach uns von unserer wahren Natur entfernt haben. Und das ist so ein, wie wenn man durchrauscht, durch Welten, ja, durch Weltenschmerz.
Bei mir ist es das Gefühl dahinter eher dann das Gefühl, ja, ich wäre einfach lieber alleine.
Mhm. Ja, genau.
Meinst du, dass das auch eine allgemein menschliche Regung ist, die immer schon mal auftaucht und aufgetaucht ist bei den Menschen?
Also ich glaube, dass ich irgendwann, wenn man auf dem spirituellen Weg ist, sogar der Wunsch oder das Bedürfnis immer größer wird, alleine zu sein. Allein mit sich alleine zu sein, mit sich genug zu sein. Da, es kann passieren, dass da eine ganz andere Empfindlichkeit erwächst. Empfindlich gegen zu viel störende Einflüsse, Lärm, Hektik, zu viele Menschen. Das kann durchaus passieren. Und dass daraus dann auch das Bedürfnis entsteht, nach Rückzug und Abstinenz oder Einkehr bei sich selber. Und wenn wir dann aus alter Gewohnheit versuchen, das zu verleugnen, dann schmerzt es auch. Ja. Und dann passieren vielleicht so Dinge, wo wir Menschen ablehnen, weil wir dem ureigenen Bedürfnis nicht nachgegeben haben.
Das hieße auch, sich eine Situation zu schaffen, in der man das machen kann, was man machen will, aber eben dann eben auch alleine. Also wenn es geht, sich so eine Situation zu schaffen.
Ja, also immer wieder spüren und hinfühlen und auch sich einzugestehen oder es jederzeit auch wieder zu ändern, verändern zu wollen. Du musst nichts erfüllen, du musst nicht konsequent sein, ja? Was wir oft gelernt haben. Du musst konsequent sein, wenn du das angefangen hast, machst du das zu Ende und du musst gar nichts. Ja? Du kannst jederzeit alles wieder abbrechen, wenn du merkst, oh, hier bin ich zu weit gegangen, ich gehe wieder zurück. Ja? Und es kann natürlich sein, dass da von außen dann Menschen auf dich zukommen, die sagen, hey, so geht das aber nicht, ja. Du machst etwas vor, was vielleicht dazu animieren kann, auch für andere es nach gleich zu tun, ja, weil es vielleicht sich einfach schöner anfühlt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass die Menschen es nicht sehen wollen oder noch nicht bereit sind. Und wenn jemand sich einfach die Dinge herausnimmt und sagt, du, ich ziehe mich gerade zurück, es geht gerade nicht, dann will man nicht bei sich selber schauen und möchte das auch vielleicht gar nicht wahrhaben. Dann, ja. Und dann kommen vielleicht so Konflikte zustande. Ich weiß nicht.
Ja, aber ich vor allen Dingen annehmen und spüren, was es mit mir macht. Ne? Und ja, im praktischen Leben halt die Lösungen finden, die sich die möglich sind.
Ja, du kannst immer nur wieder aus dieser Situation heraus handeln und entscheiden und wirklich immer wieder fragen, wie fühlt es sich gerade an? Ist es stimmig für mich? Manchmal hat man vielleicht auch keine Entscheidungsmöglichkeit, da musst du halt den unstimmigen Weg gehen, weil die äußeren Umstände, aber auch dann hast du dich immer im Gespür und im Gefühl und kannst bei dir bleiben.
Okay. Du hast jahrelang auf JetzTV Fragen beantwortet, schriftliche Fragen, Antworten aus der Weisheit des Seins, hat man es damals genannt. Liegt dir das, dich so über Sprache auszudrücken, also eben auch schriftlich oder eben auch durch Sprechen? Ist das, du hast ja auch ein Buch geschrieben oder mehrere, weiß ich jetzt nicht.
Eins.
Ja, also ist das ein gutes Medium für dich, die Sprache?
Ja, ich glaube schon, dass das so mein Ding ist, es vor mich hinzusetzen, aus den Gedanken herauszukommen und auch bei dem Erforschen, um was geht es denn wirklich, ja, hilft es mir, es aufzuschreiben. Und ich habe das immer schon gerne gemacht. Ich habe auch immer als Kind habe ich schon gerne Aufsätze geschrieben, wenn andere gesagt haben oder gestöhnt haben. Ne? Ich habe mich immer gefreut und es war Deutsch und Aufsätze schreiben und das liegt mir scheinbar, ja. Das ist mein Medium und ich habe ja auch als Journalistin gearbeitet und Berichte geschrieben. Ja, es fühlt sich frei an, wenn ich Dinge aufschreiben kann oder die Essenzen herausholen kann und alles Überflüssige wegzulassen. Und es ist wie sich nackt machen in schriftlicher Form. Ja.
Ist es dann auch ein Abschluss von, also mit diesen Dingen, wenn sie geschrieben
wird? Ja, kann man auch so sagen. Es landet dann in der Schublade oder wenn ich Glück habe, entsteht ein Buch draus, aber es ist eine Form der Befriedigung, wenn man so will. Es ist wie Loslassen. Ja. Es ist eine Form des Loslassens, die, glaube ich, auch jeder für sich selber auch finden muss. Was macht mir Spaß? Was liegt mir? Und sich einfach auch darin zu entfalten oder weiterzuentwickeln, um das von vorhin wieder aufzugreifen, zu schauen, was macht mir Freude, ja? Und auch immer wieder, wie fühlt sich das an? Schreiben fühlt sich für mich schön an, ja? Ich bin dann in einem ganz stillen Raum, wo nichts anderes mehr stattfindet als nur Schreiben.
Im Satsang lässt du auch die Stille zu, ne? Also dass Teile deines Satsangs in Stille stattfinden, wenn keine Fragen sind oder Kommentare. Oder
ja, wobei das Schreiben ja auch Stille ist. Es ist ja, also es ist eine wie Meditation. Es ist eine Meditation, wo alles Überflüssige einfach nicht mehr im Fokus ist, sondern nur die Worte, die aufs Papier möchten. Und dabei ist es auch so, dass es auch gar nicht über den Verstand läuft. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, sondern ich kann auch nicht immer schreiben. Ja. Aber wenn es so ist, dann ist das sich setzen und das Warten. Und dann ist es ein Schreiben wie von alleine. Also ganz selten verändere ich hinterher nochmal was, sondern vielleicht habe ich auch angefangen zu schreiben, weil ich eigentlich keine so gute Rednerin bin. Ich schreibe lieber, als ich spreche.
Aber du bietest jetzt auch keine Schreibkurse oder in spiritueller Richtung an oder sowas?
Nee, da habe ich an sowas habe ich noch gar nicht gedacht, aber es wäre eine Möglichkeit, vielleicht für später mal, wenn ich in Rente bin. Aber mal schauen. Aber danke für die Idee.
Was arbeitest du jetzt?
Ja, ich bin in einer Fördereinrichtung und arbeite mit geistig behinderten Menschen, die in einer Tageseinrichtung. Und ja, ich habe vormittags und nachmittags 6 behinderte Menschen. Und ja, ich beschäftige sie, ich unterhalte mich, wir machen Musik. Also es geht einfach darum, auch einen friedlichen Raum zu schaffen, einen Raum der Geborgenheit, einen Raum des Angenommenseins. Es geht jetzt weniger um eine Förderung, sondern
Also weniger um eine Förderung von Fähigkeiten, meinst du? Also
das schon auch, aber das ist für mich jetzt eigentlich mehr nebenbei der Aspekt, sondern in erster Linie geht es für mich darum, ich bin da für dich. Und das ist eigentlich auch das, worum es auch immer bei Kindern geht. Ja, wenn Kinder das Gefühl haben, da ist jemand da für mich, dann schafft es unheimlichen Raum zur Entfaltung und zur Förderung. Die Akzeptanz und die Annahme und so wie du bist du in Ordnung. Ja. Also ich möchte die Menschen nicht verändern oder so etwas machen, was sie vielleicht gar nicht sind. Ja. Ich möchte keine Schablonen anlegen, sondern ich möchte bei jedem Einzelnen schauen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, wie kann ich da sein, wie können wir beide da sein. Und ich fühle mich sehr wohl bei den behinderten Menschen, weil ich da auch die Erfahrung mache, dass sie sind so, wie sie sind. Ja. Also da gibt es keine Masken oder Personas, die draufgelegt sind. Ja. Da gibt es kein sich verstellen, sondern sie sind alle höchst individuell und sind alles Buddhas. Ja. Und ich bin gerne mit ihnen. Ja. Ich mag das Verrückte auch. Ja,
ja, und kann man auch sagen, sie sind weniger im Kopf. Also.
Ja, kann man sagen. Also bei dem das Klientel, was ich betreue, ist sehr im Hier und Jetzt. Ja. Da gibt es keine sich Gedanken machen über etwas, sondern das ist eine unheimlich große Spontanität und ein Jetzt im Augenblick sein und aus dem heraus auch handeln. Und ich sehe da auch, wie schnell sich Situationen auch ändern können, ja, dass Stimmungen unheimlich schnell sich abwechseln können, unheimlich schnell schwanken, aber das ist so diese Lebendigkeit und das ist dieser Fluss, den ich da sehe und auch sehr genieße und in dem ich mich gerne mitbewege.
Wir sind hier auf dem One Spirit Festival 2015 in Freudenstadt. Ersten Tag. Ich habe eigentlich schon die letzten Jahre immer mal wieder mitbekommen, dass du auf spirituelle Festivals gegangen bist, Rainbow Spirit, One Spirit Festivals. Jetzt gehst du auf die Satsang Festivals als Lehrerin. Ist das deine Art des Teilens, des Miteinanderseins? Also hast du das auch gerne?
Also eigentlich bin ich eher der Mensch, der lieber für sich ist und in der Stille ist. Und für mich ist es schon eine Herausforderung, immer noch mit vielen Menschen im Raum vorne zu stehen. Ich glaube, das liegt mir eigentlich auch gar nicht mal so sehr. Aber es ist auf der anderen Seite, es sagt ja und es bewegt sich und es stürzt sich hinein in das, ist gar kein Nachdenken darüber. Ja. Sondern ich finde mich dann da wieder und okay, gut, es ist jedes Mal eine Herausforderung und es tut sich einfach, ja, wie auch immer. Da ist auch kein Nachdenken darüber oder ein soll ich oder soll ich nicht. Du hast mich gefragt, da ist ein Platz frei, möchtest du? Und es sagt ja, und hinterher denke ich vielleicht drüber nach, ja, aber es okay.
Kann man das lernen, so spontan zu reagieren, ohne darüber nachzudenken?
Kann man das lernen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich einfach eingestellt. Vielleicht kann man es einfach ausprobieren. Zu diesem ersten Impuls, dem die Aufmerksamkeit zu geben, und wenn der erste Impuls sagt, ja, das was aufsteigt, bevor es noch die Hirnschranke passiert, wenn es aufsteigt und es tut sich und sagt ja, dann nicht drüber nachzudenken, sondern das ist das, was ich immer sage, den Füßen zu folgen. Ja. Es geht los und du gehst einfach mit. Das ist spannend und eine Herausforderung und abenteuerlich und irgendwie auch trotzdem schön.
Ja, es kann sein, dass deine Füße auch in den Satsang von einem anderen Satsang-Lehrer oder Lehrerin gehen. Und
ich war in letzter Zeit selten, aber ich werde mal hier schauen, wohin ich da gehen möchte, keine Ahnung, ja. Aber klar, durchaus, also es gab doch mal einen Film, hieß der nicht, gehe dahin, wohin dein Herz dich trägt. Das so, ja, das finde ich schön. Genau, das ist so. Warum auch immer, aber es geht sich einfach, ja.
Und ist dann automatisch eine Begegnung in Stille mit Stille, oder?
Also, die Stille ist eigentlich nicht mehr woanders, die ist immer da. Egal, ob ich jetzt im Satsang bin oder auf meiner Arbeit oder jetzt hier, auch wenn es redet, auch wenn es aktiv ist, aber das Grundlegende ist immer da. Und natürlich ist es schön, wenn auch die äußeren Dinge sich in die Stille legen. Ja, auch das ist wunderschön zu sehen und das ist dann für unseren Körper-Geist-Organismus einfach eine Erholung. Aber die Stille selber, die kann ich nicht mehr ausradieren oder nicht mehr missachten oder ungeschehen sein lassen. Die ist einfach immer da.
Viele Lehrer stellen sich ja in spirituelle Traditionen, ne? Also eben bis bei Satsang und Advaita eben besonders Ramana und Papaji. Manche halten das auch für wichtig und betonen das. Ich glaube, von dir habe ich noch nie sowas gehört. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ich habe Bücher gelesen von Ramana. Ich war auch in seinem Ashram. Ich bin aber nicht irgendwo in einer Tradition, würde ich mich nicht sehen. Also es ist mir zum Beispiel passiert im Ramana-Ashram, ich habe mich da unheimlich wohlgefühlt und sehr gerne aufgehalten und ich habe immer wieder meine Runden gemacht und ich war in der großen Halle, in den Meditationsräumen und ich habe mich da sehr aufgehoben und geborgen und zu Hause gefühlt. Es kann auch passieren, dass mich plötzlich etwas ganz anderes anspringt und es mir ins Bewusstsein fällt, wie zum Beispiel, ich bin in der Vorhalle von der großen Halle, da gibt es ja so verschiedene Statuen und ich habe Ganesha gesehen und mir liefen die Tränen. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt auch dran denke, berührt es mich wieder sehr. Ich bin vor Ganesha auf die Knie gegangen und es hat mich, ich weiß nicht, was es ist, ja, aber da ist irgendetwas, hat sich in meinem Herzen geöffnet. Warum das so ist, weiß ich nicht, ja. Also da ist mir etwas ganz nah, irgendein Aspekt von Ganesha oder war es das, dass er einen fremden Kopf ihm aufgesetzt wurde, ja. Aber da fühlt etwas, ja. Und genauso kann es auch bei anderen Lehrern sein, dass eine bestimmte Geste, ein Wort oder ein Satz fällt oder ein Blickkontakt und es öffnet sich was, ja. Die Tradition ist mir eigentlich egal, sondern es ist diese Berührung im Moment, die einfach schön ist und wo eine Öffnung passiert.
Wie war es für dich, in Indien zu sein?
Also, schön. Als ich das erste Mal aus dem Flughafengebäude kam, habe ich wirklich nur gestaunt, weil ich dann so gesehen habe, da lief dann ein Elefant mit geschmückt und Sadhus und ja, so, ich habe wirklich gedacht, huch, das gibt's ja alles in echt, ja, also was wir in so kleinen Tempelchen oder Statuen oder auf dem Kaminsims stehen haben, das wird da gelebt und ist echt und voll das Leben, ja. Ich war ganz, sofort ein Ja für Indien. Also mein Herz war offen für Indien. Und es war auch irgendwie vertraut. Ja? Auch die Begegnung mit Menschen, die Freundlichkeit und ich überlege schon wieder, vielleicht diesen Winter. Mal schauen.
Wird es zum Forum Erleuchtung Kongress nach Tiruvannamalai?
Vielleicht auch, das weiß ich noch nicht, ob es mit der Zeit so passt. Aber ja, ich muss mal schauen. Ich habe es mal so im Hinterkopf. Jetzt habe ich es ausgesprochen.
Aber es ist schön, durch deine Arbeit hast du Gelegenheit, Urlaub zu haben und dann auch das Geld zu haben, sowas zu machen.
Ja, es ist beides etwas begrenzt und knapp, ja. Aber ich muss es halt ein bisschen sparen und mir auch meinen Urlaub zusammensparen, dann, dass ich das dann machen kann und planen kann. Mal schauen.
Und Planen passiert auch einfach so, ne?
Ja, das ist, es plant sich und ich gucke zu. Das ist, kann auch sein, dass ein Plan entsteht und völlig aus dem Blickfeld gerät und dann von der anderen Seite wiederkommt. Und also ich hänge da jetzt nicht dran, ja. Ich lasse es auch wieder gehen, wenn es gehen will. Und wenn es wieder kommt, dann sage ich Hallo. Und wenn es wieder geht, dann noch nicht mal Tschüss, schon weg.
Sonst bietest du Satsang an, auch Retreats?
Habe ich noch nicht gemacht. Was ich auch anbiete, ist eine sanfte Körperarbeit, also wo es nicht nur um das Sprechen geht, um das Verbalisieren dessen, was im Inneren geschieht, sondern wo einfach auch der Körper mit in den Mittelpunkt gerät durch Berührung, achtsame Massage oder auch einfach, ich habe eine Technik erlernt, die ich zwar auch habe wieder gehen lassen, aber Elemente daraus wende ich noch gern an. Das ist aus der Hakumi-Therapie. Und die Hakumi-Therapie ist eine spirituelle, ganz sanfte Therapieform, wo es vielleicht nur darum geht, um das Gehaltenwerden, damit der Körper auch in die Entspannung kommen kann, damit auch über den Körper eine Sanftheit einziehen kann. Also manchmal sind wir im Kopf schon sehr weit und sehr gut oder haben vieles begriffen, aber der Körper ist so ein bisschen in dieser Masse noch drin, in dieser Verspannung und Trägheit, und es gehört ja alles zusammen, der Körper, Geist, Organismus, ist ja eine Einheit, und manchmal ist es einfach schön, nicht zu sprechen und sich nur über den Körper wahrzunehmen.
Wie sieht das praktisch aus? Also ist das dann in der Gruppe oder ist das eine Einzelsession?
Das sind Einzelsessions. Ich habe zwar auch in der Gruppe schon Anleitungen gegeben, aber das ist wirklich ein 1:1 Prozess, der dann eben auch die volle Aufmerksamkeit dann auch braucht und wo es auch schön ist, dann in dieser 1:1 Session zu sein.
Und gibst du auch, ja, ich sage jetzt mal Einzelsatzung oder Einzelcoaching oder Beratung?
Einzelsatzungs, ja, gebe ich auch, weil ich habe nur einen Termin im Monat für die Gruppe und mache ansonsten nach Bedarf und nach Zeit dann auch Einzelsessions, ja, in Körperarbeit oder Satzung.
Du hast auch Kinder, die jetzt, oder ich weiß nicht mehr, war es eins oder mehr?
Drei
sogar. Und die sind aber jetzt, die lösen sich jetzt von dir oder haben die schon gelöst?
Sind schon, ja. Also meine Töchter, eine ist verheiratet, die andere lebt ganz in meiner Nähe und mein Sohn ist in München jetzt seit Dezember, ja. Und wir haben einen schönen Kontakt. Also, wir belagern uns nicht, aber wir sind immer gut miteinander und mein Sohn, gut, der ist jetzt weiter weg, aber mit meinen Töchtern habe ich einen feinen Kontakt, ja. Wir sehen uns mindestens einmal die Woche. Ja.
War das auch ein Loslösen und Loslassen, als die von dir weggegangen sind?
Eigentlich war das einfach ein Fließen. Also es war gar kein Akt in dem Sinne, sondern es war genau alles richtig und alles passend. Also ich habe weder gehalten noch weggeschickt, sondern das war alles fließend, ohne dass es da, ja, halten oder wegstoßen darf. Ja.
Ist da eine Verbindung oder Beziehung, die einfach immer bleibt, einfach, ja, weil es die Kinder sind, oder werden das irgendwann ganz normale fremde Menschen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, wir mögen uns. Ob das jetzt eine Verbindung ist, weil es meine Kinder sind oder weil wir eine Geschichte haben. Kann sein, aber ich glaube, das spielt gar nicht so die große Rolle, sondern wir sind zu Herz verbunden. Und wir verbringen gerne Zeit zusammen oder wir haben vielleicht auch gute Themen miteinander. Vielleicht weil wir eine Familie sind, das weiß ich nicht, aber wir sind nicht zusammen, weil wir Familie sind, sondern weil wir uns mögen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja. Oder das, worum es geht.
Genau, ist ja viel natürlicher, als wenn Menschen zu Kontakt halten, nur weil es die Verwandten sind.
Ja. Ich habe auch nie oder würde auch nie verlangen von meinen Kindern, ey, ihr müsst euch dann und dann melden oder wenigstens einmal im Monat oder so. Da sind wir, glaube ich, alle frei miteinander. Und wenn der eine oder die andere mal längere Zeit nichts von sich hören lässt und ich habe das Bedürfnis, ey, dann rufe ich an. Ist in Ordnung, ja. Also ich habe keine Erwartungen an meine Kinder, sondern das passiert alles freiwillig, weil wir es wollen. Weil wir uns sehen wollen oder weil wir uns mögen.
Da ist, also du mischst dich auch nicht in ihr Leben ein, also du würdest nicht bestimmte Richtung lenken oder helfen oder unterstützen oder, sondern du kannst sie einfach so lassen, wie sie sind, ganz.
Doch, das passiert schon. Das passiert schon, wenn ich sehe, dass es manchmal Schmerz oder Leid gibt oder etwas gibt, wo ich etwas anderes sehe, dann sage ich das schon auch. Dann sage ich einfach das, was ich wahrnehme. Und aber die Gespräche sind dann auch so, dass wir unsere gegenseitig, vielleicht manchmal gegenläufigen Ansichten auch annehmen können. Dass da manchmal kommt, ja, ich weiß, wie du das siehst, ich sehe es so. Und ja, manchmal bin ich dann auch diejenige, die dann sagt, okay, ich ziehe mich zurück. Ihr müsst eure Erfahrungen machen, ja. Ich kann es nicht vorwegnehmen oder ich kann es nicht lenken. Sondern ich kann dann immer wieder sagen, okay, ich bin da für dich, wenn es wieder eng wird oder wenn es mal wieder eng wird. Ja.
Die Neigung, sich für spirituelle Themen zu interessieren oder überhaupt spirituell zu sein oder die ist nicht vererblich, ne? Das fällt irgendwo hin. Also ich habe früher schon öfters Leute beneidet, wenn ich gesehen habe, dass Geschwister beide bei Osho waren oder Mutter und Tochter oder so. Also mir in meiner Familie bin ich wirklich der Alleinzige, der in die Richtung geht. Wie erlebst du das?
Also eine der Töchter geht auch einen spirituellen Weg, aber ich möchte darüber nicht sprechen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Und die andere ist auf ihre Weise auch spirituell oder geht jetzt auch in eine Richtung, die nicht die gleiche sein muss wie ich, aber ich kann nicht sagen, dass Spiritualität nicht mit auf dem Weg liegt, ja. Ob das mitgegeben wurde oder vererblich ist, weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch ansteckend, das wäre schön.
Es spielt einfach so zusammen, dass die Menschen die Konditionierung kriegen von ihren Eltern, die eben in der Weise förderlich ist, dass sie eben zum Beispiel spirituell werden, eben auch vielleicht aus Offenheit heraus, aber vielleicht auch gerade aus Widerstand heraus. Das kann ja ganz unterschiedlich spielen. Ne?
Kann unterschiedlich sein, ja. Manchmal ist es vielleicht auch erst ein Widerstand, um dann wieder dahin zurückzukommen, zu den Wurzeln. Ja? Weil meine Kinder sind ja aufgewachsen auch mit, ich habe ja auch in einer Gruppe Musik gemacht und wir haben Tänze angeleitet, wir haben Labyrinthkreise gemacht und die Kinder waren immer dabei. Sie sind mit, haben mitgetanzt und waren einfach völlig integriert. Und es ist nichts Fremdes von dem her. Sie sind damit groß geworden und vielleicht kehrt man dann auch wieder dahin zurück. Vielleicht muss man sich auch mal entfernen. Keine Ahnung. Die Frage ist ja immer, was ist denn eigentlich nicht spirituell? Kann man das so genau definieren? Ist das sich selbst verleugnen vielleicht nicht spirituell? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ältere spirituelle Lehrer mehr zu Satsang und Advaita tendieren, dass aber jüngere, auf jeden Fall gibt es da einige, die mehr das Non-Dualität nennen und einfach sagen, es ist einfach nur das, was gerade erscheint und völlig sinnlos und zusammenhangslos und ja, siehst du da verschiedene Strömungen? Sind das verschiedene Generationen oder ist es Zufall, dass der eine so und der andere so ist? Oder?
Ich glaube, ich habe noch nicht so ganz den Unterschied, den du gerade versuchst.
Ja, Satsang hat irgendwie doch immer ein bisschen was Traditionelles auch. Also nicht unbedingt von der Form, aber wie da gesprochen wird, dass eben auch über Probleme gesprochen wird und Erklärungen gefunden werden. Und es gibt etliche junge Satsang-Lehrer, die sagen einfach, es ist einfach das, was erscheint. Und das sagen es auch 50 Mal in einem Satsang, wenn es sein muss. Und blocken auch Geschichten ab damit. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal erklärst oder.
Du meinst jetzt, wenn jemand ganz strikt immer wieder auf das Absolute hinweist,
genau,
ohne zu hören, was dieser Mensch sagen möchte, oder ohne einzusteigen auf die Problematik oder
ihn das vielleicht schon
Thema
sagen lassen, ja, aber im Grunde nicht drauf einzusteigen, ist einfach eine unterschiedliche Art, ne?
Also ich glaube, ich finde es immer wichtig, diesen Menschen erstmal zu sehen. Vielleicht kann ich es bei dem einen oder anderen machen und bei dem anderen nicht. Vielleicht ist es erstmal wichtig, ihn da abzuholen, wo er steht, und ein Stück weit mit in die Geschichte zu gehen. Vielleicht kann ich nicht immer gleich zu sagen, hey, das ist nur Gedanke, das ist nur Vorstellung. Guck doch, was wirklich ist, ja. Der Mensch wird nach Hause gehen und er wird sich fragen, was war das jetzt? Ja, ich habe ja meine Probleme immer noch. Deswegen muss ich erst diesen Menschen sehen und mich da einfühlen und spüren, wo kann ich den Menschen abholen. Ja. Ich kann ja nicht die Wahrheit eintrichtern oder ich kann ja nicht verbale Ohrfeigen geben, sondern ich muss doch erstmal gucken, mit wem spreche ich, wer ist da. Ich finde, das hat auch was mit dem Herzen zu tun, dass ich mich erstmal für diesen Menschen überhaupt öffnen kann. Was ich hier auf so einem Satsang-Festival oder hier auf dem One Spirit ist es etwas schwieriger, weil die Nähe doch nicht so da ist, die man vielleicht sonst im Satsang hat. Also wenn man mit jemand gegenüber sitzt, ja, das ist nochmal ein ganz anderes ein sich einlassen können. Das ist mir eigentlich auch am liebsten. Ja, ich bin am liebsten in der kleinen Gruppe und kann mich dann wirklich einem Menschen total widmen. Mir liegt es eigentlich gar nicht so, obwohl ich das heute auch gemacht habe, aber so allgemein zu sprechen. Aber schöner ist es wirklich, wenn ich diese Menschen auch sehen kann. Und wie es dann reagiert, wie wir dann miteinander, da gibt es dann kein Konzept. Also es kann so oder so sein. Ja. Manchmal kann es auch sein, dass man Stopp sagen muss, ja, Stopp, es reicht, jetzt hier, ja. Und manchmal muss ich doch noch ein bisschen mitgehen.
Also selbst wenn es nur eine kleine Gruppe ist, also ein Satsang mit wenigen Leuten, aber es sind doch unterschiedliche Leute. Und wenn jetzt einer fragt, hast du das Gefühl, die Antwort, die kommt immer für alle, oder ist das, würdest du am liebsten lernen sagen, hört ihr mal weg, das ist jetzt nur für ihn oder für sie, ist das schon dann ganz spezifisch auf den einen ausgerichtet?
Also es ist schon speziell für diesen einen Menschen, mit dem ich gerade im Moment bin. Und es mag auch sein, dass diese eine Antwort für jeden unterschiedlich damit hört. Da kommt überall etwas anderes an. Ja? Also es ist ganz verschieden. Also bei mir war es immer so, dass wenn ich bei Samapan war, für mich ist immer was, bei mir ist immer was angekommen, auch wenn er mit anderen gesprochen hat, sodass meine Frage dann vollständig aufgelöst war. Aber es ist eigentlich im Satsang, es ist wirklich diese Ausrichtung in diesem Face-to-Face. Und es kann sein, dass die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage dann für einen anderen Menschen ganz anders beantwortet wird. Und es war ja auch so, wenn ich die Briefe beantwortet habe für Jetzt TV, dass manchmal die Inhalte der Briefe gar nicht so zum Tragen kamen, sondern ich eher auf den vor mir gesehen habe, der die Briefe geschrieben hat. Ich habe dann manchmal den Schreiber gesehen, als das mehr gesehen oder gespürt als das Geschriebene. Und dann sind die Antworten manchmal ganz anders als erwartet ausgefallen. An der Art, wie geschrieben wird, wie formuliert wird. Das ist so ein Erfassen von, nicht nur von dem Inhalt. Also ich halte mich nicht an das Geschriebene, sondern ich lasse es dann auf mich wirken.
Und trotzdem hört man manchmal, dass eben Menschen von einer Antwort, die eigentlich jemand anderem gegeben wurde, ganz besonders betroffen waren, ne? Oder ja, berührt.
Ja. Dann war es auch, ja, mit, vielleicht schwingt auch manchmal etwas mit, wieder das Kollektive, ja, was dann vielleicht auch alle erfasst und alle berührt oder Thema. Ich glaube, jeder hat fast mit allem auch immer ein Thema, ja.
Oder hatte schon mal.
Oder hatte, ja.
Mhm.
Ja.
Gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, also, oder einen Stichpunkt? Oder?
Das ist gerade nichts vorstellen.
Es gibt ja auch Satsang-Lehrer, die speziell Satsang auch für Frauen anbieten, die da Unterschiede machen. Das hast du aber noch nicht ausprobiert oder hast du nicht den Impuls?
Nee, es ist manchmal so in meinen Gruppen, dass manchmal sind nur Frauen da, gab auch oder mal sind nur Männer da. Das ergibt sich dann so spontan. Aber dass ich jetzt sage, nur für Frauen oder nur für Männer, es kann vielleicht für manche hilfreich sein, sich zu trauen, überhaupt sich einzulassen, wenn es ein reiner Männerkreis oder ein reiner Frauenkreis ist. Ermöglicht vielleicht etwas. Aber dazu sind meine Gruppen einfach zu klein. Also bei mir mischt es sich.
Und sind aber auch Menschen dabei, die oft oder öfters oder regelmäßig zu dir kommen? Also entsteht da schon sowas wie Meister-Schüler, Intimität oder wie würdest du das beschreiben?
Also es gibt welche, die kommen schon sehr lange Zeit, Jahre, mal mit Pausen und zwischendurch auch wieder neue Leute. Also es ist ganz, ganz offen. Und ja, dadurch, dass es ein kleiner Kreis ist, ist natürlich eine andere Intimität da. Das heißt, es ist was ganz Vertrautes und was ganz Vertrautes, Spontanes. Manchmal singen wir auch Lieder und manchmal unterhalten wir uns. Also auch das darf Raum haben, dass man einfach mal sich unterhält. Also ganz normal. Und wobei es aber immer wieder das Zurückkehren, aber das passiert auch ganz automatisch in die Stille. Und ja, es bricht auch wieder ab. Also es entsteht eine Unterhaltung. Es bricht auch wieder ab und wow, die Präsenz ist da.
Ja, schön. Okay, dann danke ich dir für deine Präsenz, für das Interview. Danke.
Ich danke dir, Devasito, für deine Zeit. Danke. Schön, dass du das alles machst und toll. Danke dir.